Ja, die heutige Predigt richtet sich im Besonderen an 6 Personen, die heute hier sind. All die anderen bitte ich natürlich auch, aufmerksam zuzuhören, und ich hoffe, dass auch ihr etwas lernen könnt. Aber diese Predigt habe ich in ganz besonderer Weise für 6 Personen vorbereitet. Und ich möchte euch bitten, dass ihr zumindest, wenn wir euch auch heute hier vorne nicht sehen werden, einmal kurz aufzustehen. Das ist einmal Sebastian Förster. Genau da hinten Jolina Fuhrmann, die gerade vorgelesen hat. Laura Grundmann. Julia Michelle Klemm, Immanuel Müller und Hanna Weiß. Ja, euch einen Applaus erstmal. Diese 6 jungen Menschen haben es ein Jahr mit Willi Pötker und mir ausgehalten. Und das heißt schon was. Gut, Corona-bedingt war das nicht immer in Präsenz möglich. Wir haben viele Treffen auch online gemacht. Aber auch wenn manche Dinge wegfallen mussten, wie unsere tollen Ausflüge, so glaube ich doch, dass wir insgesamt eine schöne Zeit hatten. Und den offiziellen Abschied, den haben wir Freitag schon vorgefeiert. Wir waren Freitag 3,5 Stunden zusammen und haben einen kleinen Gottesdienst gehabt. Wir haben jeden persönlich gesegnet. Von daher werden wir das heute in diesem Rahmen nicht machen. Wir werden aber nachher noch eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir die Gemeinde bitten werden, für diese jungen Leute noch zu beten. Sie haben schon ihre Geschenke bekommen, wir haben Pizza gegessen, einen Film geguckt und was man eben so in diesem Rahmen macht. Und jetzt ist es mir wichtig, euch in besonderer Weise, aber auch natürlich allen anderen, Gottes Wort weiterzugeben. Ja, ein Jahr lang haben wir uns mit biblisch-theologischen Themen entlang des Apostolikums beschäftigt, also des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Angefangen von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, bis hin zur verheißenen Wiederkunft unseres Herrn. Und eine 4-teilige Themeneinheit beschäftigte sich mit unserem Leben als Christ im Alltag. Die Reihe hieß Jesus und mein Leben, Jesus und meine Freunde, Jesus und mein Charakter, Jesus und meine Zeit. Und die Bibelkids haben sich mehrheitlich für die heutige Predigt zu diesem Schwerpunkt, also in diese Richtung, ein paar Gedankenanstöße zusätzlich gewünscht. Nach einigem Überlegen bin ich auf einen Text des Alten Testaments gestoßen, von dem wir einen Teil gerade von Jolina schon gehört haben, weil dieser Text halt sehr, sehr lang ist. Haben wir das diesmal so gemacht. Den 2. Teil habt ihr jetzt schon gehört und den 1. Teil lese ich euch gleich nochmal vor. Wir wollen uns mit dem Leben des Königs Josia beschäftigen. Sein Leben etwas näher betrachten und einige Lehren für unser Leben mit unserem König etwas lernen. Nun, was wissen wir über diesen König Josia? Keine Angst, ich werde jetzt keine Abfrage starten, aber vielleicht einige Grundinformationen. Sein Name bedeutet Jahweh möge heilen. Er war Sohn und Nachfolger von König Ammon, einem gottlosen König. Und dieser Josia, man kann sich das in der heutigen Situation gar nicht so richtig vorstellen, wurde sehr jung zum König gesalbt. Mit 8 Jahren. Ihr habt richtig gehört, mit 8. Nun, wahrscheinlich wird er da noch nicht die volle Geschäftsfähigkeit übernommen haben. Da werden auch andere Berater noch an seiner Seite gewesen sein. Aber immerhin, mit 8 Jahren war er König vom damaligen Südreich. Er regierte von 640 bis 609 vor Christus in Jerusalem, und zwar 31 Jahre lang. Er war der letzte gottesfürchtige König aus dem Haus Davids, bevor das Südreich in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist. Er profitierte in seiner Zeit wahrscheinlich von dem abnehmenden Einfluss der Assyrer, die ja Jahre vorher das Nordreich schon in Gefangenschaft geführt hatten. Am Ende seines Lebens hat er etwas gemacht, was nicht so ganz weise war. Er hat sich mit dem Pharao Necho angelegt und kam im Kampf mit ihm ums Leben. Und wer sich diese Geschichte zu Hause noch mal in Ruhe nachlesen will, der kann sich mit folgenden Kapiteln beschäftigen. 2. Könige 22 und 23 oder 2. Chroniker 34 und 35. Wir werden uns heute auf 2. Chronik 34 konzentrieren. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne zu Hause einmal, vielleicht auch mit euren Kindern, nochmal diesen Text zusammenlesen und vielleicht noch einige Zusatzinformationen entdecken. Ja, das ist natürlich schade, das kann man bei der Helligkeit kaum erkennen. Ich lese aus 2. Chronik 34 die Verse 1 bis 21. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Baalim vor ihm nieder, und die Sonnensäulen, die oben darauf waren, hieb er um, und die Ascherim und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären, und so reinigte er Juda und Jerusalem. Und in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali hin, in ihren Trümmern ringsum, riss er die Altäre nieder. Und die Ascherim und die geschnitzten Bilder zertrümmerte und zermalmte er, und alle Sonnensäulen hieb er um im ganzen Land Israel, und er kehrte nach Jerusalem zurück. Und im 18. Jahr seiner Regierung, als er das Land und das Haus reinigte, sandte er Schaphan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joachas, den Geschichtsschreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und sie kamen zu Hilkia, dem Hohenpriester, und gaben das Geld, das in das Haus Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die Hüter der Schwelle, eingesammelt hatten, von der Hand Manasses und Ephraims und vom ganzen Überrest Israels und von ganz Juda und Benjamin und den Bewohnern von Jerusalem. Sie gaben es in die Hand derer, die das Werk betrieben, die am Haus des Herrn bestellt waren. Und die, die das Werk betrieben, die im Haus des Herrn arbeiteten, gaben es, um das Haus herzustellen und auszubessern. Sie gaben es den Zimmerleuten und den Bauleuten, um gehauene Steine und Holz für die Bindebalken zu kaufen und um die Häuser mit Balken zu versehen, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Männer handelten in Treue an dem Werk, und über sie waren bestellt Jachat und Obadja, die Leviten von den Söhnen Meraris, und Zekaja und Meschullam von den Söhnen der Kehatiter, um die Aufsicht zu führen. Und die Leviten, alle, die sich auf Musikinstrumente verstanden, waren sowohl über die Lastträger gesetzt, als auch Aufseher über alle, die in jeder Art von Werk und Dienst arbeiteten. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Vorsteher und Torhüter. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn durch Mose. Da hob Hilkia an und sprach zu Schaffan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab Schaffan das Buch. Und Schaffan brachte das Buch zum König. Und er brachte ferne dem König Nachricht und sprach: Alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das sich im Haus des Herrn befand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die zur Aufsicht bestellt sind, und die Hand derer, die das Werk betreiben. Und Schaphan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben, und Schaphan las darin vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die Übriggebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben um nach allem zu tun, was in diesem Buch geschrieben steht. Mir ist bewusst, das war jetzt schon eine Herausforderung, diesen Text anzuhören oder mitzulesen. Lange 21 Verse, aber wir sind ja hier, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und ich möchte versuchen, ich hoffe, es gelingt mir, diesen Text in das Leben von euch sechs Personen, von euch sechs jungen Leuten, aber auch von euch anderen, hineinzutragen, die Brücke zu schlagen, Anwendungen zu finden für unser Leben. Ich glaube, im Leben von Josia können wir eine ganz interessante und wertvolle Entwicklung betrachten. Und wie schon gesagt worden ist, auch das kann man hier kaum lesen, Josia, ein junger Mann, der Gottes Wort ernst nimmt. Ich wünsche mir so sehr, dass ich jemand bin, der Gottes Wort ernst nimmt, der es vielleicht neu lernt. Und ich wünsche euch sechs so sehr, dass ihr aus den Bibelkids diesen einen Gedanken mitnehmt, Gottes Wort ernst zu nehmen, dran zu bleiben, wie Joachim das auch eben schon gesagt hat. Aber das gilt uns allen, ob wir Kinder sind, Jugendliche, junge Erwachsene, Leute im besten Alter oder schon zu den Senioren gehören. Wir alle brauchen es immer wieder neu, dass wir das lernen. Gott beim Wort zu nehmen, seine Worte ernst zu nehmen, die er in unser Leben hineinspricht. Drei Dinge möchte ich mit euch etwas näher betrachten. Zunächst einmal, Josia sucht Gott. Wisst ihr, gottesfürchtiges Leben kommt nicht automatisch. Das kommt nicht, wenn man in die Bibelkids-Gruppe eintritt. Und auch nicht, wenn man sie verlässt. Das passiert nicht, wenn man Mitglied einer Gemeinde wird. Es passiert noch nicht mal, wenn man zum Glauben kommt. Das ist der erste wichtige Schritt. Und da hat man, glaube ich, etwas erkannt von der Furcht vor Gott, der einem neues Leben anbietet, Vergebung seiner Schuld. Aber gottesfürchtiges Leben, dauerhaft in der Nachfolge Gottes zu leben, das ist etwas, ein Prozess, den man sich Tag für Tag neu aussetzen muss. Josia, mit 8 Jahren König, hatte kein gutes Vorbild. Sein Vater Amnon war gottlos, hat ein gottloses Leben geführt. Das Problem war, der Großvater Manasse war einer der schlimmsten, gottlosesten Könige des Südreiches. Wobei am Ende seines Lebens hat er sich Jahwe zugewandt. Bei ihm hat es ein gutes Ende genommen. Und vielleicht kursierten Geschichten von seinem Großvater, gerade von seiner Lebenswende, auch zu der Zeit, in der Josia in diese Verantwortung als König hineingestellt worden ist. Sein Urgroßvater wiederum, Hiskia, war ein sehr gottesfürchtiger König. Und so hat sich die Gnade Gottes durchaus auch bei allen Personen, die eben in dieser Rangfolge nicht sich nach Jahwe, nach dem Gott Israels ausgerichtet haben, doch immer wieder so kleine Spuren gefunden und die vielleicht gerade auch im Leben von Josia etwas ausgemacht haben. Vielleicht waren andere Verwandte da, beziehungsweise eben dieses Wissen über den Glaubenswandel seiner Vorfahren. Und das hatte ihn vielleicht, das kann man jetzt nur vermuten, wach und empfänglich gemacht, um nach diesem Gott zu fragen. Während Vers 2 in unserem Text eine Aussage über sein gesamtes Leben macht, wenn ihr noch mal reinschauen wollt, da heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die über sein ganzes Leben geschrieben steht und dafür gilt. Aber in Vers 3a finden wir einen ganz wichtigen Hinweis auf den Beginn seines Lebens mit Gott. Und im 8. Jahr seiner Regierung Als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Josia machte sich selbst auf den Weg. Er fing an, den Gott seines Vaters David, natürlich war das nicht sein direkter Vater, aber eben David war der König schlechthin und in seiner Nachkommenschaft stand gerade dieser Josia. Und es heißt hier im Text, als er noch ein Knabe, ein Teenager war, mit 16 Jahren, das achte Jahr seiner Regierungszeit, beginnt Josia den Herrn zu suchen. Nun, ihr seid noch keine 16 und der Text sagt nicht so, jetzt muss ich bis 16 warten, um dann anfangen, Gott zu suchen. Das wäre Quatsch. Man kann nie zu früh damit beginnen, nach Gott zu fragen, Gott zu suchen. Und es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Das ist die gute Nachricht. Gott ist schon lange auf der Suche nach einem jeden von uns, der hier in diesem Raum sitzt und ihn noch nicht kennengelernt hat, ihm sein Leben noch nicht anvertraut hat. Und vielleicht gilt das ja auch für den einen oder anderen, die wir jetzt aus dem Bibelkids-Kreis verabschieden müssen. Dass ihr zwar schon viel von Jesus gehört habt, von seiner Liebe zu euch, aber diese persönliche Entscheidung, euch diesem Jesus anzuvertrauen, mit Haut und Haaren, mit allem, was ihr seid, vielleicht steht das noch aus. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Jahr Bibelkids euch zu dieser Entscheidung näher geführt hat und dieser Gottesdienst auch mit dazu beitragen kann. Übrigens an dieser Stelle eine kleine Zwischenbemerkung. Eltern, die nicht gläubig sind, dürfen keine Ausrede sein für die eigene Nachlässigkeit in Glaubensdingen. Wir merken das hier bei Josia. Josia hätte sagen können, ich habe ein schlechtes Beispiel gehabt von meinem Vater. Ich weiß überhaupt nicht, wie es anders geht und folge einfach seinen Fußstapfen nach. Nein, als er alt genug war, Dinge zu reflektieren, auch Dinge aus seiner Kindheit zu reflektieren, machte er sich selber ein Bild von Gott. Er fragte nach ihm, er suchte ihn im Alter von 16. Wonach suchen wir im Alter von 16? Wonach haben wir im Alter von 16 Jahren gesucht? Vielleicht nach einem guten Schulabschluss und einem Traumjob, einer Karriere. Wir haben vielleicht danach gesucht, uns selber zu verwirklichen. Das ist nicht das, was König Josia gemacht hat. Der war schon als Erbe seines Vaters stinkreich, hätte sich auf die faule Haut legen können. Berater, Diener gab's en masse. Und was war diesem 16-jährigen Kerl wichtig? Ihm war wichtig, Gott zu suchen, ihm näher zu kommen, diesen Gott Israels mehr zu entdecken und festzustellen, was dieser Gott für sein persönliches Leben bedeutet, was es für ihn heißt, sein Königtum auszurichten in einer ehrfürchtigen Haltung vor dem Gott Israels. Ich wünsche euch so sehr, euch sechs, aber auch allen anderen, die ihr seid, dass ihr lernt, Gott zu suchen, dass es euch wichtig wird, was sagt er über mein Leben, was möchte er für mein Leben? Ich glaube, es ist eine gute Zeit als Teenager, wo man durch Höhen und Tiefen geht, mitten in der Pubertät vielleicht noch steckt, sich gerade da auch an Gott zu wenden und ihn zu bitten, dass man klarkommt mit all den Irrungen und Wirrungen des eigenen Lebens, dass man in ihm jemanden hat, mit dem man alles besprechen kann, was man vielleicht mit der besten Freundin und vielleicht noch nicht mal mit Mama oder Papa besprechen kann. Aber dass da ein Gott ist, dass da Jesus ist, dem ich all das hinlegen kann. Das wünsche ich euch so sehr. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht warten, bis ihr 16 seid. Bei den Bibelkids haben wir uns gemeinsam schon auf die Suche gemacht und im Teamkreis geht es für euch ja nach den Sommerferien weiter. Nämlich darum, Jesus und sein Wort noch besser kennenzulernen und an den Punkt zu kommen, wo ihr sagt, diesem Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, dem will ich mein Leben vorbehaltlos anbefehlen, weil es keinen gibt, der mich so bedingungslos liebt, mit all meinen Macken und Fehlern, mit all meinem Versagen, mit all meinen Ängsten und Träumen und Sehnsüchten. Gott zu suchen lohnt sich auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle aber noch auf einen besseren Josia zu sprechen kommen, auf den ich schon mehrfach hingewiesen habe. Das ist unser Herr. In Jesus haben wir einen viel besseren Josia, nämlich jemanden, der jederzeit die Ehre Gottes suchte und Gottes Willen tat, uneingeschränkt. Von ihm können wir noch viel mehr lernen als von König Josia im Alten Testament. Aber wir sind jetzt erstmal bei ihm. Was erwächst nun aus Josias Offenheit und seiner Bereitschaft, Gott zu suchen? Josia übernimmt geistliche Verantwortung. Die Verse 3b bis 7. Wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich finden. Dazu gibt es viele Verheißungen im Alten und auch im Neuen Testament. Wenn wir ihn fragen, gibt er uns Antwort. Spannend wird es nur an der Frage, was machen wir dann damit? Weil Gottes Reden und sein Wirken in unserem Leben, das haben, glaube ich, viele von uns schon erfahren, ist nicht immer einfach und schon gar nicht angenehm und kann in der Regel sehr herausfordernd sein. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich all das wissen will, was Gott über mein Leben denkt und was Gott mit meinem Leben noch vorhat. Das könnte an der einen oder anderen Stelle schwierig werden für mich, für meinen Egoismus, für meinen Stolz, für meine Bequemlichkeit. Stell dir vor, du fragst Gott und er antwortet. Puh, das kann manchmal ganz schön heftig sein. Aber hört nicht auf, nach ihm zu suchen und ihn zu fragen. Auf der Suche nach Gott bei Josia weckt dieser Gott bei Josia im Alter von 20 Jahren, 12. Regierungsjahr, immer noch ein junger Kerl, den Wunsch nach Veränderung in der Anbetungspraxis des Volkes. Um es kurz zu sagen, er konnte diesen Götzendienst, den er allerortens miterleben musste, konnte er nicht mehr mit anschauen. Er hat gemerkt, das passt doch überhaupt nicht mit dem Gott Israels zusammen, was das Volk da praktiziert. Und so wie der Schreiber der Chronikbücher das deutlich macht, sieht es fast so aus, als zieht Josia selber los und haut die Stelen und die Scherim-Statuen und die Baalim alle samt selber um. Natürlich hat er das nicht alles selber gemacht, er hat seine Leute dafür gehabt, aber das war sein Herzensanliegen. Dieser Gott, den er gesucht und kennengelernt hat, der musste anders angebetet werden. Das, was das Volk praktizierte, war Götzendienst. Alles andere als das, dass der Gott Israels angebetet, verehrt und gelobt worden ist. Sehnsucht nach Reformen, nach geistlichen Reformen bewegen Josia. Und nun könnte man natürlich sagen, na klar, Josia war König und hatte damit die Macht, so etwas auch zu tun und umzusetzen. Ja, das stimmt. Aber ich bin davon überzeugt, dass er sich sicher so manche Widerstände im Volk und auch bei mächtigen und angesehenen Personengruppen widersetzen musste, überwinden musste. Hier kam Gegenwind auf. Das liest sich hier so einfach, aber ich denke nicht, dass das so einfach war. Aber er ging mutig voran, im Vertrauen auf seinen Gott. Und in Bezug auf euch sechs könntet ihr vielleicht sagen, naja, wir sind ja noch sehr jung, wir sind keine mächtigen Leute, wir haben keine große Lobby. Wo können wir schon Reformen in Gang setzen oder geistliche Verantwortung übernehmen? Nun, ich will euch das sagen. Zunächst einmal, wer sein Leben mit Jesus beginnt, wird ein Mitglied in der Familie des Königs und damit selber Königskind. Das ist schon mal die erste Feststellung. Und diese neue Stellung als Christ, als Kind Gottes, gibt uns unseren Wert und unsere Würde wieder zurück, so wie Gott sich das anfangs vorgestellt hat. Aber das stellt uns auch in Verantwortung. Ihr kennt alle den Begriff, ich hoffe mal ihr sechs auch, Adel verpflichtet. Das ist halt so. Wenn man in einer königlichen Familie hineingeboren wird, dann ändert das mit seinem Leben etwas völlig. Da werden manche Dinge auf den Kopf gestellt. Und dann gilt es zumindest, geistliche Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und wenn das geschieht, wird es auch Auswirkungen, Einfluss auf das Umfeld haben. Ganz konkret auf euch sechs bezogen. Wir haben im Bibelkids-Kreis öfter schon mal so Schulthemen angesprochen. Ihr habt so ein bisschen erzählt, wie es euch da geht und habe mich sehr gefreut, von dem einen oder anderen von euch zu hören, wie ihr da auch ganz mutig Kontra gebt, wenn da was gegen Gott gesagt wird und wie ihr versucht, den Schwachen beizustehen, die da gemobbt werden. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich wünsche euch, dass ihr da dran bleibt. Ihr könnt auch mit euren 13, 14 Jahren geistliche Verantwortung für euer Leben übernehmen. Aber das Erste ist natürlich zunächst einmal Jesus selber, König eures Herzens, eures Lebens werden zu lassen. Von keinem, auch von keinem anderen hier in diesem Raum, werden landesweite Reformen erwartet, auch wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir sie dringend nötig hätten. Aber jeder von uns, jeder von euch kann geistliche Verantwortung für seinen persönlichen Einflussbereich nehmen, in Schule, in Freizeit, in Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und wo auch immer. Hier gilt es als Königskind, Stellung zu beziehen und dabei Gottes Hilfe zu vertrauen. Und übrigens, lasst uns dabei auf Jesus schauen und lernen, welche geistliche Verantwortung er übernommen hat, um uns überhaupt erst ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Er ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Er hat 100% geistliche Verantwortung übernommen. Für sich selber brauchte er das nicht als Sohn Gottes, aber für einen jeden von uns die Möglichkeit geschaffen, ein Leben, ein geistgewirktes und geistgeführtes Leben zu leben. Und dann ein dritter und letzter Punkt. Der Text dazu ist allerdings etwas länger, die Verse 8 bis 21. Josia beugt sich unter Gottes Wort. Zu diesem Zeitpunkt, Josia ist mittlerweile 26 Jahre alt, also immer noch relativ jung, sein 18. Regierungsjahr, legt er den Schwerpunkt seiner weiter anhaltenden Reformen auf die Renovierung des Tempels und löst damit eine geistliche Lawine aus. Hier versuche ich einfach ein paar Stichpunkte aus diesem Text herauszunehmen. Zunächst einmal lesen wir, dass die Könige vorher den Tempel und alles, was dazugehörte, vernachlässigt haben, verwahrlost haben, vielleicht fremde Götzen reingeschleppt haben. Auch das lesen wir unter anderem in den Königsbüchern. Ich weiß gar nicht, ob noch reguläre Gottesdienste überhaupt dort stattgefunden haben zu der Zeit. Auf jeden Fall war es Josias Wunsch, Gottes Haus, den Tempel auszubessern. Und hier lernen wir, der Zustand des Tempels, in dem man ja Gott eigentlich anbeten sollte, war Josia nicht egal. Und das sehen wir bei Jesus auch. Als er in den Tempel kommt zu seiner Zeit und sieht, was die Leute daraus gemacht haben, wie im Vorhof der Heiden, da wo eigentlich den Menschen, die den Gott Israels suchen und anbeten wollten, zusammenkommen konnten, um auch Anteil zu haben an dieser Anbetung Gottes, der vollgestellt war mit Verkaufstischen, wo er einmal kurz einen Prozess gemacht hat und Gottes heiliger Zorn sichtbar geworden ist, indem er all diese Menschen rausgeschmissen hat. Es ist nicht egal, was man im Haus Gottes veranstaltet. Ich will an dieser Stelle nicht gesetzlich werden, aber ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen vermitteln, dass auch wenn das jetzt nicht der Tempel Israels ist, dieses Gemeindezentrum, und dass es für uns auch nicht so sehr um Gemeindezentrum, um Gebäude geht, dennoch finde ich es, glaube ich, nicht ganz unwichtig, wenn wir schon ein Gemeindezentrum haben, in das wir hineinkommen, um diesen Gott anzubeten, dass wir mit diesem Zentrum sorgsam umgehen. Dass wir überlegen, was findet in diesem Zentrum statt? Mit welcher inneren Haltung komme ich hier hin, um Gott anzubeten? Wie sieht die Außenanlage aus? Wie gesagt, mir ist es fern, jetzt gesetzlich zu werden, nur ein Gespür dafür zu bekommen. Das ist ja auch etwas, was andere Leute, die nicht zu unserer Gemeinde hören, sehen und anschauen. Was für ein Bild vermitteln wir? Und wir können es, glaube ich, dann auch noch übertragen auf uns selber. Weil Paulus sagt ja, jeder, der Kind Gottes ist, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und mit diesem Tempel sollte man auch nicht alles machen, wozu man gerade Lust hat, sondern man sollte mit diesem Tempel sorgsam umgehen. In Hegen und Pflegen, auch da kann man über das Ziel hinausschießen, das ist mir durchaus bewusst. Aber eben auch da Dinge tun, die Gottes Ehre zum Ziel haben. Stichwort wäre an dieser Stelle Suchtprävention zum Beispiel. Es muss nicht alles in meinen Körper rein, was in meinen Körper rein könnte, weil mir vielleicht manche Dinge nicht gut tun, zumindest nicht, wenn sie dauerhaft konsumiert werden. Und viele andere Dinge mehr. Also das kann ich nur ganz kurz anschließen. Aber Josia war es wichtig. Das ist der Tempel Gottes, wo Gott gesagt hat, hier will ich wohnen. Er braucht zwar kein Haus aus Stein, aber trotzdem hat er zugesagt, hier will ich wohnen. Hier will ich mich offenbaren. Hier finden Gottesdienste zu meiner Ehre statt. Und dann passiert etwas, wo ich erstmal drüber gestolpert bin. In diesem Haus, bei Aufräumarbeiten, wird die Tora gefunden, das Gesetz Gottes. Es wird gefunden, es war verloren. Scheinbar war das gar nicht aufgefallen, dass daraus nicht regelmäßig vorgelesen worden ist. Aber auf einmal findet man diese Rolle. Und gut, dass nicht gleich die nächste Papiertonne aufgemacht worden ist und das entsorgt worden ist, wie das so bei Aufräumarbeiten ja schnell geschieht. Nein, Schaffan und all die anderen, die haben gemerkt, hoppla, hier haben wir es mit etwas Besonderem zu tun. Und sie berichten Josia, die Arbeit geht gut voran, wir haben den Bauleuten das Geld ausgehändigt, damit sie die Reparatursachen machen können. Und übrigens, als ob das so nebenbei wäre, wir haben noch diese Buchrolle gefunden. Und der König sagt, lies vor. Und dann wird vorgelesen. Ich weiß nicht, ob in dieser Zeit von Genesis 1 bis 5. Mose letztes Kapitel vorgelesen worden ist, aber da waren schon heftige Aussagen. Nämlich die Aussagen Gottes in dem Gesetz, was passieren wird, wenn das Volk Israel sich von Gott abwendet.
abwendet und anderen Göttern dienen wird. Steht nichts darüber, wie es verloren gegangen ist, das Wort. Hab mich gefragt, kann uns Gottes Wort verloren gehen? Ja, eine Bibel kann verloren gehen, weil man sie irgendwie verlegt hat oder so, oder beim Umzug, ja, in irgendeinen Karton gepackt, aber wir haben ja meistens 3, 4, 5 und noch mehr zu Hause. Da ist das nicht ganz so schlimm, wenn mal eine Bibelübersetzung verschwunden ist. Aber Gottes Wort verloren gehen bei uns? Wie kommen wir zurecht, wenn Gottes Wort nicht mehr vorhanden ist? Wenn es nicht mehr verkündet wird? Was macht das mit uns? Würde uns das auffallen, wenn wir nicht mehr zum Gottesdienst kommen bräuchten? Und wie sehr freuen wir uns, wenn Gottes Wort neu als Reichtum und als wertvoll empfunden wird? Gottes Wort wird also dem König vorgelesen. Wir merken, dem König war das wichtig und auch uns sollte das wichtig sein, die Beschäftigung mit seinem Wort, mit Gottes Reden. Und dann wird es spannend. Die Verse 19 bis 21, der Schlusstext, den ich vorgelesen habe. Habt ihr mitbekommen, wie Josia reagiert, als das Buch ihm vorgelesen wird? Schaut noch mal in den Text rein, ab Vers 19. Er zerriss seine Kleider, das waren kostbare Kleider, und der König gebot den verschiedenen Leuten, die werde ich jetzt nicht mehr lesen, geht hin und befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen Israel und Juda wegen der Worte des aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben, um nach allem zu tun, was da in diesem Buch geschrieben steht. Und später heißt es von Gott, das ist die Stelle, die Jolina vorgelesen hat, dass Gott sich darüber freut, wie Josia reagiert hat. Dein Herz ist weich geworden. Du hast vor mir geweint, weil du erkannt hast, wie schlimm es mit dem Volk steht. Wisst ihr, wie Josia hätte reagieren können? Wie die Politiker in der heutigen Zeit. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Das war die Vorgängerregierung. Ich habe mich mit 16 Jahren auf den Weg gemacht, Gott zu suchen. Ich habe Reformen eingeführt, den Tempel ausbessern lassen. Mit mir hat das doch überhaupt nichts zu tun. Aber er wusste, als König war er der Verantwortliche für das Volk. Und der Zorn Gottes, der über seinem Volk stand, hat ihn entsetzt. Er war erschrocken, wie schlimm die Sünde des Volkes tatsächlich in Gottes Augen ist. Waren keine Lappalien? Ah, der liebe Gott wird da nicht so genau hingucken. Das wird schon in Ordnung sein. Machen doch alle. Nein. Gott nimmt Sünde tot ernst. Das sehen wir am Kreuz. Und Josia wusste, das wird kein gutes Ende nehmen mit uns als Nation. Er ist erschrocken über Gottes Reden und die Fehlentwicklungen im Volk. Aber Gott freut sich über Josias Reaktion und Betroffenheit und bescheinigt ihm ein weiches Herz in Vers 27, das immer wieder neu empfänglich ist für Gottes Reden. Und ihr lieben 6, solch ein weiches Herz für Gottes Reden wünsche ich euch, wünsche ich dir, Michael, dir, Laura, Hanna, dir, Jolina, Sebastian und dem Manuel. Ein Herz, das weich ist für das Reden Gottes, das empfänglich ist, das nicht sagt, da habe ich nichts mit zu tun, aber ich bin ja nicht so oder die sind viel schlimmer. Wir Menschen sind so gut darin, Schuld abzuweisen auf die anderen. Nein, selber betroffen zu sein über das Reden Gottes. Und die Botschaft Gottes an Josia kommt dann ja auch. Das haben wir im Text eben von Jolina gehört. Und dann lesen wir die Folgen. Den letztlichen Zorn Gottes über das Volk konnte Josia auch nicht abwenden. Das ist wenig später dann auch eingetroffen. Und trotzdem hat die Botschaft Gottes an Josia Folgen gehabt. Und ich glaube, wenn wir uns unter Gottes Wort beugen und uns von ihm bestimmen und korrigieren lassen, wird das Folgen haben für unser Leben und unter Umständen für das unserer Mitmenschen. Wie sah das bei Josia aus? Gottes Wort wird dem Volk neu mitgeteilt. Das Volk wird eingeladen, versammelt. Das Wort Gottes wird ihm vorgelesen. Und als zweites kommt es zu einem erneuerten Bundesschluss. Das, was in der Vergangenheit, in der Geschichte des Volkes Israel schon mehrfach praktiziert worden ist, merkte Josia, das ist neu wichtig. Wir müssen uns wieder neu an Gott binden, an seinem Bund festhalten und natürlich auch das tun, was dazu gehört. Es kommt zur weiteren Bekämpfung des Götzendienstes und zur Passafeier. Das lesen wir dann in Kapitel 35, haben wir heute nicht gehört. Lest euch das zu Hause einmal an. Und bedenken wir in Bezug auf die Passafeier, was die Grundlage dieser Feier war. Nämlich Gottes Rettung aus der Sklaverei. Und die nächste Sklaverei stand kurz vor der Tür, babylonische Gefangenschaft. Während Josias Regierungszeit folgte das Volk Jahwe nach. Die Botschaft Jeremias lässt aber leider erkennen, dass das Volk wohl nicht mit dem Herzen umgekehrt war und Gottes Gericht beschlossene Sache war. Aber mit Josia hatte Gottes Volk einen König, der Gott suchte, mit seiner Hilfe geistliche Verantwortung übernahm und bereit war, sich unter Gottes Wort zu beugen. Und solche Männer und Frauen, ob jung oder etwas älter oder alt, braucht es auch heute. Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen und sich in ihrem Leben davon leiten lassen. Und mit Jesus haben wir einen König an unserer Seite, der sich nicht nur unter Gottes Wort beugte, der im Garten Gethsemane sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, sondern der auch Gottes Zorn und Gericht über unsere Sünde auf sich genommen hat. Was für eine gute Nachricht, auch für uns heute. Ich wünsche euch von Herzen, dass das Evangelium in euren Herzen Fuß fasst, Wurzeln schlägt, verankert wird und vor allen Dingen ihr sechs, aber natürlich auch andere, dass ihr Männer und Frauen nach Gottes Herzen werdet, die bereit sind, sich von Gott umgestalten zu lassen, um sich danach von Gott gebrauchen zu lassen, um die Welt zu verändern und Gottes Reich zu bauen. Gott segne euch dabei. Amen.